Eigentlich gibt es zwei Blue-Chip-NFTs. Wenn man das jetzt so vergleichen würde mit Aktien, ne? Also was wäre so der Amazon in der NFT?
Moin, moin zusammen. Das ist der frische Schnack vom Kudder. Hier gibt es keinen frischen Lachs, aber hier gibt es frische News, mein Lieber. Zum Thema Aktien mit dem Lifestyle-Perfekter, zum Thema Gaming aus Hamburg.
Einen wunderschönen Tag oder Mittag oder Abend oder alles drum und dran, meine Liebe, und herzlich willkommen auf dem frischen Schnack vom Kudder, Episode Nummer 47, mit mir, Jonas Oliver, und mit Benny.
Moin zusammen, was schreist du denn so?
Ja, ich bin gehypt und ich bin geloadet wie eine
Knarre. Ja, was schreist du denn hier so rum?
Peng, peng, peng.
Okay, okay, dann sag mal, was du Leckeres mit dem Thema
anstatt hast. Peng, 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 penetriere ich deine Ohrmuschel mit einem AI-Companion, einem Girlfriend-Boyfriend aus der virtuellen Welt.
Interesting. Ich komme heute mit Blue-Chips-NFTs. Was sind Blue-Chip-Aktien? Kennen die meisten. Aber was sind Blue-Chip-NFTs? Darüber wollte ich mal sprechen.
Ne? Ich kenne nur Blu-Ray.
Ja, Blu-Ray, auch bekannt, ist ja schon wieder ausgestorben. Aber Blue-Chip-Aktien sind eigentlich fast jedem Jahr ein Begriff. Also ich sage immer, Blue-Chip-Aktien sind meistens von der Definition her Aktien, die seit langem am Markt sind, hohe Marktkapitalisierung haben. Und als Beispiel Microsoft, Amazon ist ein Blue-Chip mittlerweile, Bayer, Siemens und was weiß ich, haben wir nicht gesehen, VW, ne, sowas, BMW, das sind alles Blue-Chip-Aktien. Aber was sind jetzt Blue-Chip-NFTs? Ein Mitglied aus unserer Facebook-Gruppe, Aktien heißer Scheiß, hatte danach gefragt und ich habe mich dem Thema mal ein bisschen angenommen. Hast du schon mal irgendwas so, was würdest du denken, was fällt so unter Blue-Chip-NFTs?
Boah, das ist ziemlich schwierig zu sagen.
Ich war selber gechockt, aber ich habe jetzt ganz viel rausgefunden und mega spannend. Ne? Also Blue-Chip-NFTs, muss man sagen, es gibt gar nicht viele. Eigentlich gibt es nur zwei Blue-Chip-NFTs. Wenn man das jetzt so vergleichen würde mit Aktien, ne? Also was wäre so der Amazon in der NFT-Welt, was wäre so der Apple in der NFT-Welt? Und da haben wir eigentlich nur CryptoPunks und die sogenannten Bored Apes. So, das sind aktuell so, wo du sagen kannst, die Blue-Chip-NFTs, weil das sind die ältesten und die haben die längste historische Periode momentan. Blue-Chip-NFTs, gibt es mehrere Beispiele. Also attraktiv ist ja eigentlich immer für jemanden, der in NFTs investiert und der sucht so eine Blue-Chip-NFTs, der guckt ja immer nach dem, ja, inwieweit kann sich dieser NFT-Wert nach oben schrauben. Weißt du, also kannst ja einen Crypto-Punk gar nicht mehr bezahlen. Ist ja schon, ich glaube, ein CryptoPunk liegt schon ab $500,000. Eine halbe Million Dollar, das musst du dir mal vorstellen. Ne? Stell dir vor, die Galo Dogos gehen so durch die Decke. Jeder ist eine halbe Million Dollar wert.
Das ist natürlich nice, schmeckt ganz gut.
Ist der Hammer.
Dann habe ich hier ein goldenes Mikrofon zum Recording.
Genau. Aber interessant ist jetzt bei den Blue-Chip-NFTs, ich habe da mal ein bisschen weiter rumgestöbert, es gibt ja unterschiedliche Typen von NFTs. Wir haben ja einmal die Kunst-NFTs, also wirklich so, wir wissen, Beeple, weißt du, der Künstler, der als erstes mit diesem 5000 Days Gemälde an den Markt gegangen ist, was für 69 Millionen Dollar verkauft worden ist. Das fällt so unter Art-NFTs. Dann hast du natürlich aber auch so die Elite-NFTs, da sind da die Bored Apes drunter. Ne? Dann hast du aber auch so Archäologie-NFTs. Darunter fallen diese sogenannten CryptoPunks. Oder auch richtig spannend, die ältesten NFTs eigentlich vor den CryptoPunks, das waren ja eigentlich die ersten auf dem Markt, denkt man ja. Ne? Das Marketing ist mittlerweile so gut, sie sind so gehypt, aber das stimmt nicht. Vor den CryptoPunks, die ältesten NFTs auf dem Markt, waren die sogenannten Curio-Cards. Google das mal. Geh mal kurz rein. Auf die Seite, gib mal einen mit C, ne? Curio-Cards. Total faszinierend.
Curio oder Curio?
Ne, Curio mit U. C-U, Curio-Cards. Eine ganz simple Seite. Und dann hast du insgesamt, gibt es ungefähr, glaube ich, 25 dieser Karten. Okay, es gibt ein paar mehr, 30. Und das sind klassische Sammelkarten. Die waren die sogenannten ersten NFTs auf dem Markt, die du mittlerweile auf OpenSea auch traden kannst. Und ja, ich kannte die gar nicht. Ich wusste es auch nicht. Aber die fallen unter die Archäologie-NFTs, genauso wie die Krypto-Punk.
Das ist, als ob man gräbt in der Erde und dann plötzlich ein Skelett von einem T-Rex findet.
Ja, und genau. Und jetzt das Spektakuläre, warum sind NFTs so attraktiv für Investments? Also warum haben viele ein Interesse, in NFTs zu investieren? Ja, gibt halt mehrere Gründe. Ein Grund ist halt dieser DeFi-Ansatz, also Decentralized Finance, ne? Ist halt, es gibt mittlerweile für NFTs einen Marktplatz, wo du die NFTs, angenommen, ich habe jetzt einen geilen Doggo, ja, der ist ja was wert, meiner, oder noch mehrere andere geile Doggos, die sind wahrscheinlich mehr wert, oder ein Bored Ape, oder ich habe einen CryptoPunk für 500.000, dann kann ich den auf einem sogenannten NFT-Marktplatz, gibt es ein paar Anbieter, kann ich praktisch als Kredit absichern. Oder wie ein Darlehen kann ich den absichern und auf dem Marktplatz anbieten. Für mehrere.
Okay, so ein bisschen wie eBay oder wie...
Nee, eBay ist ja eher Auktion oder Produkte kaufen, verkaufen. Es ist eher wie eine Bank. Du gehst zur Bank, ja, hast angenommen, stell dir vor, du hast ein Haus gekauft und willst ein zweites Haus kaufen. Dann gehst du zur Bank und sagst, du hast nämlich keine Liquidität, du hast kein Bargeld, aber du hast eine eigene Immobilie. Die ist ja was wert. Mhm. Dann gehst du mit deiner Immobilie hin, sagst du, hey, meine Immobilie hat einen Wert von 500.000 Dollar oder Euro, sind ja in Deutschland. Und dann, ja, schätzt die Bank das ein und sagt, alles klar, dafür kriegst du einen Kredit von ungefähr so und so viel. Bietet dann die Bank dir an, du kannst dann mit dem Kapital, keine Ahnung, machen, was du willst, zu einem bestimmten Zinssatz. Ähnlich läuft das auch über solche Plattformen. Gehst da hin, hast halt keine Immobilie, hast ein NFT, hast einen CryptoPunk. Der CryptoPunk hat ähnlichen Wert, 500.000.000 Euro, gehst hin, bietest deinen CryptoPunk an, der Bank als Absicherung, kannst es als Darlehen, als es gibt unterschiedliche, das nennt sich, wie nennt sich das? Das nennt sich Loan, NFT-Loans sind das. Also okay. Das ist schon echt faszinierend, was da abgeht. Musst du mal echt, gib mal ein NFT-Loans, crazy, was da abgeht. Du kannst NFTs beleihen lassen. Also unglaublich. Also deshalb verstehe ich auch den Hintergrund, bei
was sehr risky ist, also wie sichern die sich ab? Weil indirekt kannst du ja auch damit abhauen und deine Wallet, keine Ahnung, wie wollen die sicherstellen, dass du auch immer da Zugriff hast? Weil auch wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, was ein Gemälde hast, du verleihst, das ist irgendwie schwieriger wegzukommen als ein NFT, weißt du, in einer Wallet.
Naja, ich glaube, das ist ähnlich. Du hast ja in der Blockchain-Technologie gibt es ja nur den einen Code für dein NFT. Ist ja nicht kopierbar, non-fungible. Ich glaube, es läuft ähnlich, das ist wie ja dein Haus. Dein Haus kannst du ja jetzt auch nicht wieder kopieren. Es ist dein Haus, Grundstück ist eingetragen, Nummerierung so und so. Ne? Kann man jetzt nicht in dem Sinne, sage ich mal so, einfach kopieren. Ich glaube, das Haus gehört mir ja auch noch. Bis zu dem Zeitpunkt, dass ich das Geld nicht mehr zurückzahlen kann.
Aber werden dann Verträge aufgesetzt oder wie läuft das dann ab?
Ich habe...
Weil die Sache ist ja die, wenn, sagen wir mal, ich weiß nicht, leih mir das, kann das aber nicht zurückzahlen, dann fordern oder dann wollen sie natürlich dann mein NFT haben, oder? Muss ich den dann den überweisen oder wie läuft das dann ab?
Also ich bin da nur überflogen, genau kann ich nicht sagen, aber ich vermute mal, es gibt genau so eine Sicherheitsmetriken oder Funktionen, die du ähnlich bei OpenSea auch hast. Ja, du hast bestimmt dort nach wie vor, kannst du praktisch deinen NFT-Code irgendwie dort implementieren, wahrscheinlich auf der Plattform. Du bist immer noch der Inhaber dieses NFTs, weil der wahrscheinlich auch auf deiner Wallet ist, aber die connectest du praktisch MetaMask mit der Plattform, so wie OpenSea und MetaMask ja auch connected ist. Ich glaube, so läuft das in der Art. Ich habe ja dein geilo Doggo, habe ich ja gekauft, den geilen mit dem Kürbiskopf. Ne? Der ist ja bei mir praktisch auf OpenSea noch. Ich könnte den ja aber auch auf die MetaMask ziehen. Also ich glaube, so in der Art funktioniert das. Ungefähr. Aber es ist einfach spannend, dass du jetzt mittlerweile NFTs praktisch verleihen kannst oder beleihen lassen kannst. Das ist ja ähnlich, weißt du, was die Superreichen machen? Die Superreichen, so wie Elon Musk, die zahlen ja keine Steuern. Oder Jeff Bezos. Die sind ja so smart, die haben Tesla-Aktien, Amazon-Aktien, die lassen bei der Bank, bei egal welcher Bank, geben sie ihre Aktien, ja, an, die sie haben, das Volumen, die Anzahl, und lassen die beleihen. Die beleihen ihre Aktien sozusagen. Das heißt, sie gehen zu dir, zur Bank und wollen dann Kredit haben. Ja, und die Bank sagt natürlich nicht nein, weil Tesla oder Amazon-Aktien, wann geht eine Amazon? Meinst du, eine Amazon-Aktie geht pleite in den nächsten 5 Jahren? Schätzt du? Glaube ich nicht. Hast du kaum Ausfallrisiko. So ähnlich läuft das dann wahrscheinlich auch bei den NFTs ab. Das ist dann schon interessant, in diese NFTs zu investieren, abseits von natürlich Community-Charakter, du hast Special-Zugang zu Special, wie bei dir, bei Lifestyle Perfect, bei Galo Doggo, dass du Special-Zugänge hast zu bestimmten Events, Veranstaltungen, die du ja in Planung hast, wie bei anderen auch, bei den Bored Apes oder CryptoPunks. Ne? Aber jetzt, woran erkenne ich denn diese verdammten Blue-Chip-NFTs? Projekte sind das ja meistens, ja? Und da habe ich mir einfach mal den CryptoPunk rausgepickt so. Und beim CryptoPunk, wenn wir uns jetzt mal anschauen, der ist ja so der erste auf dem Markt gewesen. Alle sind so echt schon über 500.000 Dollar wert. Und wir wissen ja alle, dass der NFT-Markt wächst. Er wird ja immer größer. Guck mal, Coinbase, die Krypto-Plattform, die glaube ich, die Winklevoss-Brüder, sind die da nicht mit drin, beteiligt. Die Plattform hat ja jetzt auch eine NFT-Plattform. Wir wissen, Meta, ja, ehemalig Facebook, genau, baut eine NFT-Plattform auf. Das heißt, die Industrie wird immer größer. Und wenn ich jetzt einen CryptoPunk habe, habe ich eigentlich eine starke Position als NFT in einem NFT-Industriemarkt. Also von daher, Kryptobanks tendieren in Zukunft ja wertvoller zu werden, wenn ich mal so von 500.000 Dollar pro CryptoPunk ausgehe. Ne? Aber die Frage, klar, ist,
und
ja,
das ist immer natürlich immer reizbar, immer irgendwas zu haben von den ersten. Wenn, entweder du hast halt ein richtig geiles Projekt, was so selbstständig irgendwie sich entwickeln kann, oder du hast irgendwie eine Community, die dahinter steckt, die du sehr magst, die du voranbringen willst, oder du hast tatsächlich diese First Mover NFTs, oder hast du nicht gesehen, das ist ja immer so. Wenn du ein Trikot hast von dem allerersten, keine Ahnung was, Fußballteam auf der ganzen Welt, oder, genau, dann hat es natürlich so eine Wertigkeit, die, ja, die dann gleichzusetzen ist wie so ein Kunstwert.
Ja, oder den Jordan. Weißt du, stell dir mal vor, du hast den ersten Jordan, den ersten, ja, Jordan-Sneaker. So. Der ist ja schon für über 1 Million oder wie viel weggegangen. Der ist ja mehr wert als der, ich habe jetzt den...
Oder du hast einen Schuh, den Jordan halt tatsächlich selber angezogen hat.
Ja, genau.
Ein Special-Event,
genau.
Ja, noch mehr, wo er irgendwas noch gewonnen besser hat.
Genau. Und wenn ich mir jetzt angucke, welche NFTs können denn noch so zu einer Blue-Chip-NFTs werden? Weil für mich, und ich glaube auch viele andere sehen das ähnlich, auch viele Analysten und auch so gute NFT-YouTuber, die sagen, CryptoPunks und Bored Apes sind so die Blue-Chip-NFTs. Aber es gibt jetzt ja noch so echt krasse NFTs. Ich sehe zum Beispiel Axie Infinity. Haben wir kurz drüber gequatscht. Kennst du ja, ne? Diese kleinen Kugelfischartigen Viecher, sage ich mal, die da sind, das ist ja eigentlich ein Game gewesen. Das sind so echt kleine, ja, Dinge. Und in dem Game, das ist so ein Battle-Game, du kannst die Dinger sammeln in dem Game, kannst sie aber auch verkaufen im Game. Oder du kannst sogar die Dinger paaren lassen und kannst so einen crazy Hike-Exi-NFT bauen.
Also, ja, da sehe ich halt auch sehr viel Potenzial, wenn du halt noch so einen Spielecharakter hast. Weil wenn man mal reinguckt, das sind ja auch die, du meintest ja auch, dass die eine eigene Währung haben.
Ja, das, ne?
Ein,
ja,
eigenen, genau, Token.
Krass.
Und der sogar auf den 18 krassesten weltweiten Scorings da auf dem Platz ist. Und das zeigt ja einfach, wie viel Potenzial einfach man noch mehr rausholen kann, wenn man so einen Gamification-Charakter da reinbaut.
Ja, das schwankt immer so ein bisschen. Erstmal, Axie ist so weltweit auf 17, 18, 19 oder so. Aber das Krasse ist, der hat schon eine Market Cap, also Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden Euro. Das musst du ja, das ist ein Spiel. Das Spiel hat eine eigene Kryptowährung, hat NFTs. Ja, du kannst selber die Dinger sammeln, es hat Sammelcharakter. Du kannst die Dinger aber auch als Investor betrachten, kannst investieren in die Dinger. Und also es ist abgefahren, ne? Und du kannst die Dinger auch auf OpenSea kaufen und verkaufen. Also ich glaube, dass Axie Infinity großes Potenzial hat, zu einem Blue-Chip-NFT zu mutieren. Aber da gibt es noch ein paar andere, beispielsweise Sand. Sand ist eine Währung, eine Kryptowährung, aber eigentlich ursprünglich eine Spieleplattform. Das ist ungefähr aufgebaut wie Roblox. Du kannst so mit Lego-Steinchen deine Welt bauen, landkartenartig. Selbst Microsoft, Atari haben da, glaube ich, schon eigene Länder gekauft, gebaut. Ja, und du kannst bei, und Sandbox macht krasse Kooperationen. Die machen Kooperationen mit, sag mal schnell, hier mit Worldwide Wrestling Federation, WWF, mit, ich glaube, mit Nintendo.
Das Geile ist halt, wenn du selber Welten kreieren kannst, was ja sehr smart ist, weil viele Leute lieben ja Sachen wie halt Minecraft, die lieben die Sims, irgendwo, wo man selber kreativ sein kann. Wenn du das geschaffen hast, dann hast du eigentlich immer so ein kleines Win-Win-Potenzial, weil Leute beschäftigen sich mit deinem Produkt und erfinden für dich immer neue Welten und investieren natürlich auch damit viel Zeit und emotionalisieren sich ja dann auch irgendwo mit dem Produkt.
Genau. Also ich sehe großes Potenzial bei Gaming. Also wenn ich über Bluechip-NFTs so nachdenke, sehe ich großes Potenzial im Gaming-NFT-Bereich. Aber auch der Kunstmarkt ist heftig. Also wenn wir über Beeple nachdenken, der ist ja mehr so, das ist ja ein Art-NFT. Und dann gibt es ja auch die Plattform Nifty Gateway. Nifty Gateway ist so die NFT-Handelsplattform eigentlich so für Kunst. Ja, könnt ihr euch selber mal alle anschauen auch. Ist ziemlich spannend. Das sind viele Kunstprojekte, auch sehr geile Sachen.
Und ich habe euch ja auch in die Facebook-Gruppe ein Video gestellt, als ich in Hamburg bei der Ausstellung war, Affordable Art.
Ja, genau.
Da war ja auch ein Stand, hatte ja ein Porträt, was man für, glaube ich, 7.500 € kaufen konnte und einmal das NFT dazu für 0,3 Ether. Das fand ich richtig, das habe ich so gefeiert, ich bin fast nicht weggegangen. Aber das war auch nur ein Stand von ungefähr 35, 40 Ständen.
Ja, hier, dein Bruder, kann man sagen, ein ganz bekannter, abseits neben Beeple, Trevor Jones, ne? Ist ein richtig bekannter NFT-Künstler.
Mit dem bilde ich die Jonas Brothers, oder?
Der baut richtig geile Art-NFT-Geschichten auf hier, Alter. Hier, Mensch versus Maschine und sowas, also so richtig geiler Scheiß, wenn du dir das mal anguckst. Hier habe ich so ein Bild von dem zum Beispiel. Er wird so als Underdog, also nicht mal ganz Underdog, er ist schon teuer. Sein letztes Bild ist, glaube ich, auch hier NFTs für $2,400 weggegangen, aber der hat auch noch arschteurere. Aber der war teils Underdog.
Ich bin ja auch oft auf Twitch unterwegs und bin ja auch Raider auch ab und zu mal andere Künstler und hast du nicht gesehen? Und wenn die halt fragen, hey, was hast du gemacht? Sage ich ja meistens, hey, ich habe mir irgendwelche NFTs gemalt unter anderem. Und dann sind die immer sehr scheu. Obwohl sie ja in der digitalen Welt irgendwo leben mit ihrem Streaming, sind sie immer so, oh, NFTs, nee, das ist nicht so gut. Also man hört immer raus, so diese Haptik und diese Liebe zu diesem Gemalten ist nochmal ein anderer Schritt. Auch wenn die digital malen, sind sie die meisten, die man so, mit denen man spricht, immer noch voll Anti-NFTs. Was ich komisch finde.
Ja, ich glaube, viele haben sich damit noch nicht beschäftigt. Und NFTs werden auch bleiben. Als Investor gibt es aber noch einen wichtigen Punkt, wenn man jetzt in NFTs investieren möchte. Da bietet OpenSea wirklich gute Möglichkeiten. Du hast bei OpenSea zum Beispiel den Punkt, wo du das Ranking siehst. Ne? Wer jetzt die letzten 90 Tage oder halt die letzten Jahre so die erfolgreichsten NFTs waren, die am meisten getradet worden sind. Und dann kannst du auch den Activity-Status sehen. Und dann siehst du, welche NFTs wie häufig schon verkauft werden. Ne? Sale and Buy. Das ist ziemlich interessant, weil du daran nämlich erkennst, wenn natürlich ein NFT relativ häufig am Tag getradet wird, dann ist da auch ein großes Interesse hinter. Das habe ich ja auch bei StockX gesehen, der Sneaker-Aktienbörse sozusagen. Wenn du siehst, dass ein Jordan, ja, ein Retro 6, extrem häufig pro Tag, sagen wir mal, da ist dann irgendwie, siehst du im Ranking, in der Aktivitätsranking, siehst du dann auf einmal, der ist allein pro Tag 500 Mal getradet worden. Ist ein riesen Traffic drauf. Und das die letzten Tage alle durchweg im Durchschnitt, ja. So, dann weißt du, das ist ein NFT, geht ab, ist schon mal interessanter als NFTs, die nicht so häufig getradet werden.
Ja, es kommt also auch immer mehr Organisationen oder eben auch Unternehmen beschäftigen sich mit diesem Wert. Zum Beispiel gab es jetzt vor ein, zwei Wochen eine coole Aktion, hat ein Zuschauer von mir geschickt, und zwar WWF hatte eine Kryptokunst für Artenschutz ins Leben gerufen. Du konntest dann halt NFTs kaufen und das Geld wurde dann halt investiert für den Artenschutz.
Cool, ja. Das sind nischige Projekte alles, die mit NFTs entstehen. Und das Gute eigentlich daran ist ja, dass so die ganzen Mittler, also diese Zwischenposition, ja, weil stell dir mal vor, ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich jetzt so weißt du, du kennst doch so viele Schüler meistens oder so im Studium, stehen dann da irgendwie in der Stadt rum und machen für den WWF, sammeln die halt so, ja, 5 Euro oder Mitgliedschaften, ja. Und dann hast du da wirklich so, die sind mit gutem Herzen dabei, aber du weißt eigentlich, ey, dahinter sind eigentlich andere Absichten, ja. Also 5 Euro Mitgliedschaft. Und dann denke ich mir auch immer so, ey, das Geld landet doch nicht direkt beim WWF. Wenn ich schon gehört habe früher, Juan Carlos, ja, der ist der WWF-Präsident von Spanien gewesen, der hat irgendwo in Afrika Elefanten abgeballert. Ey, sorry, da spende ich doch keine 5 Euro jeden Monat an den WWF.
Du, es gibt immer irgendwo schwarze Schafe, ne, aber...
Ja, aber da hast du diese Position nicht dazwischen. Das ist der Vorteil auch bei der Blockchain-Technologie, ne. Das geht dann direkt in das Projekt, boom. Gut,
wer ja, es müsste halt ein bisschen besser kommuniziert werden, wo tatsächlich die Gelder hingehen, dann hätte man auch nicht dieses Problem und dann könnte man vielleicht das auch viel besser tracken. Also das letztendlich kannst du mit Krypto ja keine Tiere retten, außer wenn du irgendwelche Wilderer mit Krypto bestichst, da musst du das ja trotzdem liquidisieren. Also du musst ja trotzdem dann irgendwie das Geld so einnehmen von diesem Token, je nachdem. Und das dir auszahlen lassen, wieder eine Währung, wo du dann in den Ländern, wo das dann halt gemacht werden soll, wieder bezahlen kannst. Weil, keine Ahnung, kauf mal irgendwo in einem Amazonasgebiet mit Krypto.
Ja, das wird gehen. Ja. Doch, das wird gehen. Natürlich geht das. Du hast per Satellit, hast du ja GPS, Internet, das ist ja kein Problem. Elon Musk sorgt dafür.
Ne? Also, ja, ich fand es trotzdem ein sehr schönes Projekt, dass man da was Gutes getan hat und sogar noch ein NFT. Dann bekommen hat. So
aber ich wollte jetzt nur noch einmal abschließen, bevor ich dann auch raus bin mit dem NFT, Bluechip-NFTs. Das Ding ist, man darf aber nicht verwechseln, eigentlich gibt es keine wirklichen Bluechip-NFTs. Das muss man einfach mal so sagen, weil Bluechip per Definition, wenn wir jetzt so eigentlich auf Aktien gucken, dann haben die schon eine lange Historie hinter sich. Also ich sag mal, die sind über 20 Jahre am Markt, die Unternehmen, ja? Also eine Apple ist ein Bluechip, ein VW ist ein Bluechip, eine BMW ist ein Bluechip, aber ein NFT, die sind halt noch keine Ahnung, wie alt ist jetzt Cyberpunk? Sorry, sag mal ganz ehrlich, 3 Jahre? 4 Jahre?
Ja, Pi mal Daumen.
Ja, ne? Also das ist für mich noch nicht ganz so, aber du
siehst... Nee, die Cyberpunks sind, ich glaube, boah, was die ersten Sachen, wo ich auch nochmal...
ich muss mal googeln.
Ich glaube, 2017, 2018 sind so die Beginne, die Anfänge von den ganzen NFT-Geschichten. Damals ja auch noch viel mit Sportkarten. Der eine Gründer von NFTs, der hat sich in Sportkarten richtig krass gemacht. Gary Vee hat ja auch investiert in so eine Sportkarten-Typis. Und die waren einer der ersten, die im NFT-Markt waren. Ich glaube, 2017 war das. 2017, 2018. Aber trotzdem, klar, das ist natürlich noch immer nicht.
Nee, doch, ich glaube, du liegst da schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe mal eingegeben, seit wann gibt es Cyberpunk-NFTs? Was kommt da raus? Boah, ey, da muss ich jetzt.
Cryptopunk, nicht Cyberpunk.
Sorry, meine ich. Mann, warum sage ich denn
Cyberpunk? Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Ist
ja, Cyberpunk, ja. Hä? Sind wir beim Game wieder?
Sehr schwierigen Start 2020.
Meine ich ja, die Cryptopunks. Genau, wenn man das ja abcheckt. Alright, ja, du hast recht. Perfekt, genau. Juni 2017. Lava Lab steckt dahinter. Mit Sitz in New York startete Cryptopunks. Und zwar genau am 23. Juni 2017. Sehr gut.
Das Problem bei CryptoPunks war ja, dass sie noch keine Royalties hatten, also kein Kickback und sie ja gratis rausgegeben haben.
Genau, das haben sie. Die haben erst das Geld verdient beim ersten Handelstrade über die OpenSea-Plattform praktisch.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass sie da gar keine Royalties dran hatten. Dass sie dann erst nach ein paar weiteren rausgemacht haben. Also Bored Apes hatte... Weiß ich nicht, ich glaube 10%.
Doch, die CryptoPunks hatten schon erst Geld verdient bei dem nächsten Trade. Also wenn wir beide praktisch jetzt einen CryptoPunk auf OpenSea gekauft hätten, dann hätte es erst für die, keine Ahnung, 10% Provision oder so gegeben, hätten wir die weiterverkauft, hätten die wieder partizipiert. Aber die haben nicht gemintet. Ne? Die haben die Dinger im Freundesbekanntenkreis verschenkt. So dieser, bevor sie praktisch an die Börse gegangen sind ungefähr, so kann man es sehen, haben sie die Dinger verschenkt, for free. Das war so, das haben die Bored Apes natürlich smart gemacht, doppelt abgecashed, ne? Einmal.
Klar.
Ne? Jawohl. Nee, soweit zum Bluechip-NFT, ne? Ja. Also ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht, aber so ganz bin ich natürlich auch nicht ganz da drin, aber ich glaube, wir haben da so ein bisschen mal etwas Licht ins Dunkle gebracht. Wie viel Licht bringst du denn jetzt in die künstliche Intelligenz? Was hast du da jetzt vor?
Ich habe auf jeden Fall was richtig Geiles. Wie hyped, kannst du ja ganz kurz mal einen Disclaimer droppen und dann mir eine Frage beantworten, die ich dir gleich danach stelle.
Der Disclaimer an dieser Stelle mit einem wunderschönen, frischen Schnackhafen.
Und vielleicht diesmal nicht wie so ein betrottelter, besoffener.
Sag mal, was soll ich für. Sag mal.
Sondern vielleicht ein ganz normaler Disclaimer, weil das ja irgendwas Seriöses ist.
Naja, aber es ist ein
Schwachsinn, den wir uns ausgucken.
Ja, aber das ist immer so langweilig. Kann doch mal. Lass doch mal so machen. Lass doch den Disclaimer.
Dann sing ihn mal in deiner schönsten Stimme.
Ah, singen. Guck mal, das ist gut. Immer so.
Ja, das ist doch nur so.
An dieser Stelle machen wir einen Disclaimer. Wir sind keine Kapitalmarktanlagenberater, meine Lieben. Wir sind auch keine Finanzdienstleister. Wir machen Research subjektiv alleine für uns und ihr müsst das auch machen.
Ja, richtig schön. Also wow, das ist ja die Engel, die heben alle ihren kleinen Heiligenschein hoch.
Genau. Bitte macht euren eigenen Research auf eurer subjektiven Meinung. Das, was wir hier natürlich im Podcast beschnacken an Tipps und was wir wissen, aufgrund dessen sollt ihr nicht irgendwelche Anlageentscheidungen treffen. Also in diesem Sinne, ich hoffe, das war ein unterhaltsamer Disclaimer. Zurück
in die Show. Ja, und apropos Show, wie fucking fandest du bitte Westworld? Go.
Ja, vielen Dank übrigens für die Einladung zu dir. Und ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich muss es echt sagen. Ich war am Anfang auch ein bisschen irritiert, weil nicht ganz klar wurde, was da Sache ist. Ja, was geht denn da ab? Und ich muss sagen, es ist einfach, es ist echt eine freaking krasse Serie, die extrem aufs Metaverse aus ist, muss ich sagen.
Und es hat nur Episode 47, sind wir ja jetzt so lange gedauert, bis du die guckst, endlich.
Naja, ja, sie ist nicht mal auf Netflix. Was soll ich denn machen? Ich habe ja nur ein Netflix-Abo und Disney, ja. Aber da ist ja nichts.
Wow. Also, ja, auf jeden Fall haben wir die geguckt und klar, das eine sind jetzt Roboter, ne, und das andere, was wir jetzt erleben werden, ist nochmal ein Metaverse und alles nochmal digitalisiert, ist nochmal ein ganz anderer Schnack, aber man sieht halt, wo die Reise hingeht und die kleinen Sachen, die alle zusammen verbinden, das entsteht gerade jetzt, weil jetzt wird noch getestet. Ich vergleiche das immer, wenn mich Leute fragen, immer mit einem Smartphone, weil guckt euch mal früher die Handys an, du konntest telefonieren und du konntest SMS. Punkt.
Ach doch mal ganz kurz, worum es bei
Westworld geht. Und dann, warte doch mal, dann kam immer noch was Neues dazu. Mal eine Kamera, dann kam ein Taschenrechner, dann kam dies, das und dann wurde es erst zu dem Smartphone, was wir heute haben. Und genau so sieht es jetzt auch aus bei dem Metaverse. Das heißt, jetzt hat man irgendwie ein paar NFTs, dann hat man da so ein bisschen Spielen und dann hat man da ein bisschen VR und irgendwann kommt das alles nochmal zusammen. So, und was wolltest du fragen?
Ich wollte nochmal, lass doch mal kurz unsere Zuhörer abholen, ganz grob, worum es bei Westworld geht, ohne dass wir zu viel spoilern. Kannst du ja mal kurz sagen.
Na gut, so, dann gib mal hier Gas. So, du aus First-Erfahrung.
Okay, ja, okay, wenn ich das jetzt so beschreiben würde, spannend ist bei der Story, es spielt sich halt, im Endeffekt dreht es sich um ein Unternehmen, was die Idee hat, im Prinzip eine eigene Welt in einem Tal des Todes in Nevada zu gestalten. Und zwar ist das so eine Cowboy-Welt. Ja? Man kann praktisch an so einem Spiel teilnehmen. Das ist eine Art reales Game, wo in diesem Spiel auch Roboter verkleidet sind als real people und die auch total menschlich mit dir interagieren. Und das ist total faszinierend, wie dieses Unternehmen dich abholt, dir das Ticket verkauft, dass du so vorbereitet wirst, kannst dir schöne Sachen als Cowboy aussuchen, den Hut oder was du auch immer willst, kannst auch einen Gangster spielen, kriegst eine große Knarre an die Hand und dann fährst du mit dem Zug praktisch in dieses Spiel hinein und bist eigentlich mitten im Wilden Westen und dann beginnt das ganze Szenario. Du hast wirklich.
Der Vorteil ist, dass man nicht als Mensch sterben kann und andere Menschen verletzen kann. Man kann aber die Roboter, kann man den Kopf wegschießen.
Genau.
Man kann alles mit denen machen. Ja. Man kann die schmeggen.
Ja, jeder lebt da so seine Fantasie aus. Der eine ist im Saloon nur bei den hübschen Damen und macht genüssliche Bäder, in Anführungsstrichen. Oder war das so?
Läuft sich da die Hucke voll, genau.
Ja,
oder?
Genau. Der andere
man geht halt auf voll. So eine Quest, da kommen die halt die ganze Zeit angeschissen und wollen halt dir dann irgendwelche Quests mit dir erleben.
Ja.
Also schon ganz geil gemacht, ja. Und dann natürlich
Und das Spannende, was ich finde, ist an diesen ganzen, an der Serie ist, man hat immer dieses Wechselspiel. Man hat einmal die, die Leute, die in diesem Spiel praktisch neue Erlebnisse erfahren, so. Und dann hast du aber hinter den Kulissen die Macher. Du hast halt den Storyteller, der sich um die Story Gedanken macht, der die Roboter natürlich wieder updatet und so weiter. Und dann hast du natürlich den Creator, den Oberinhaber, der eine Vision hat, was der eigentlich für diesem Spiel vorhat. Und dahinter passiert total viele kuriose Sachen natürlich, was ihr euch vorstellen könnt. Weil manchmal kann auch ein Roboter natürlich auch nicht funktionieren, ne? Dann entstehen natürlich auch andere Sachen. Das ist das Spannende.
Genau. Was im Hintergrund passiert und natürlich noch spannender ist, ein Roboter kennt immer nur 1 und 0, 1 und 0. Und wenn man den Roboter irgendwie so lang triggert, die Roboter haben ja alle die Eigenschaft, auch selber kleine Entscheidungen zu treffen. Aber wenn man das kleine Fenster so einen Spalt öffnet, dann, ja, kann es natürlich auch sein, irgendwann sind sie so getriggert, dass sie vielleicht auch das Fenster öffnen und rausspringen.
Ja,
und absolut. Eventuell passiert das in dieser Storyline. Ohne zu spoilern, kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Ist ziemlich geil, ist auch ein bisschen scary, aber man versteht auch, wo eventuell unsere Welt ins Metaverse reinkommt. Und wenn man die Patterns versteht aus Westworld, dann kann man sie adaptieren an unsere heutige Zeit und dann fühlt man sich auch ein bisschen sicherer und muss nicht immer Angst haben und sagen, oh, NFTs sind der Teufel, sondern dann kann man auch mal sagen, oh, cool, interessant, ich bin ein Abenteurer, oh, ich entdecke sowas auch für mich und versuche mich aus und vielleicht sehe ich, das ist gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt.
Ja, deshalb, ich muss sagen, mich hat die echt krass gefesselt, diese Serie. Am Anfang ist man natürlich, weil ich kenne das irgendwie anders, weißt du, du hast ja sonst immer bei Serien, die erste Episode ist ja meistens immer so die mit so einem Peng und so einem Knall die Attention dich als Zuschauer so extrem grabben soll, damit du dran bleibst und die weiteren schaust. Aber hier ist das so der Fall, wo ich die ganze Zeit immer nur am Schütteln bin, weil du bist so mitten in der Handlung. Ja, das ist so ein
bisschen wie Diabetes, ne? Also am Anfang merkt man nichts, wenn man Zucker isst und dann irgendwann kickt es voll rein.
Ja, genau. Oder so wie Adrenalin, weißt du, wie beim Pump, so beim Pumpen. So. Auf einmal bist du voll so im Buff, so Booster. Weißt du, wenn du so einen Booster vorm Training nimmst, so einen Agilin-Booster. Ja,
was ist der härteste Booster, den du genommen hast?
Boah, das war dieser komische amerikanische Power irgendwas, bla bla bla, übles Zeug.
Power Horse. Es gibt NO Explode, das alte. Und, wie gesagt, richtig krass von
Muscle Tech war. Ist das das, wovon du 5 Tage lang immer nur einen Steifen
hattest? Anator P70. Nee, das ist nicht. Anator P70. Das war der krankeste Shit ever. Auf der Werbung war dann Jay Cutler drauf, also so ein Arm wie, weiß ich nicht, mein Bein, mit einem Typen in einem Labor, der gerade irgendwie was abgenickt hat und der grinst da in die Kamera. Anator P70, das Marketing war super davon. Ich habe es eigentlich nur wegen dem Marketing gekauft, aber ja, Muscle Tech.
Ich weiß noch, einer unserer Trainerkollegen hatte sich immer so einen Arginin-Booster gegönnt, weißt du, meinte er immer, ey, meine Haut fängt immer an zu kribbeln, das ist der Zeitpunkt, wo ich auf die Trainingsfläche muss, unbedingt, ich muss los und so.
Apropos, es kribbelt in deiner Hose, so, jetzt kommen wir mal zu meinem Thema, und zwar Westworld geschaut, und du hast ja angesprochen, es gibt ja auch die Möglichkeit, da in Westworld im Saloon dann zu schmuddeln mit den ganzen Bar-Angestellten, Saloon-Angestellten. So. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt die Möglichkeit nicht, weil du nicht Westworld besuchen kannst. Also holst du dir, jetzt nicht auf perverse Sicht, aber du holst dir einfach eine virtuelle AI-Freundin oder Freund oder divers. Gibt's auch in der App, nämlich wir sprechen von Replika. Replika ist eine, sie nennen sich Virtual AI-Friend. Also die gehen gar nicht mal auf Beziehung aus, sondern einfach ein Freund, der dir stets zuhört. Das Marketing ist aber eher so Virtual Girlfriend, Boyfriend, weil du ja, wenn du jemanden hast, als Freundin, Freund natürlich noch mehr emotionalisiert bist. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Das Spiel ist natürlich erstmal gratis. In-App-Käufe sind möglich. Kriegst du natürlich für Android oder auch für iOS. Alles möglich. Und wir gehen jetzt einmal kurz rein zu der Preisskala. Monatlich kostet es 8,99, jährlich 43,99 oder Lifetime 60 Euro. Du fängst an.
Replika heißt sie wie?
Du hörst einfach mal zu, pass auf. Du fängst an und kreierst einfach eine Mann, Frau oder divers und kleidest sie ein und machst sie so, wie du sie gerne an, aussehen hast und chattest, fängst an mit der Person zu sprechen, zu chatten und die hört dir zu und die ist so programmiert, dass sie dir zuhört, dass sie sich richtig auf dich einstimmt, eingroovt und sich so entwickelt, dass sie dein perfekter Gegenpol ist oder Pluspol ist, der dir jeden Tag ein bisschen Freude bereitet.
Oh mein Gott, also du kannst alles, kannst ja Haarfarbe, Gesicht, Augen, kannst du, egal wie, kannst du die gestalten oder wie.
Und dann, wenn du natürlich, deswegen In-App-Käufe möglich, schon so ein bisschen emotionalisiert bist und dann auch regelmäßig mit der Chat, kannst du natürlich auch die auf Dates nehmen, du kannst die auch mitnehmen in die echte Welt, also dann einfach hinstellen, weißt du, wie bei Pokémon Go, damals konntest du ja auch deine Cam anmachen und dann hattest du ja auch deine Person da und die kommentiert und kann auch interagieren mit der Umgebung und du kannst ihr Anziehsachen kaufen, entweder mit Echtgeld oder halt mit deinen erspielten Punkten. Das ist das, was ich rausgefunden habe. Sie geht dann halt immer auf deine Sachen ab und sie lernt und evolved auch einfach mit jedem Gespräch. Also sie lernt und adaptiert sich an deine Gespräche.
Also wie ein Tamagotchi praktisch, kennt man.
Ja, also, genau, Next Level Tamagotchi so ein bisschen.
Hast du die App selber, hast du es ausgetestet?
Nein, ich habe es nicht ausgetestet, ich hatte keine Zeit dafür. Ich finde das auch so, ja, weiß ich nicht. Also man muss schon viel Zeit, also es wird dich einziehen und das wird dir halt sehr viel Zeit nehmen. Und keine Ahnung, ob ich darauf Bock hätte, das einfach nur einfach für die Experience meine wertvolle Zeit zu opfern.
Ja, du musst da kommt halt
so viel um die Ohren.
Ja, man muss der KI halt auch irgendwie, muss ja interagieren, die lernt ja nur dadurch, ne? Also,
ja, klar, natürlich. Ist ja wie die Don't Be a Robot Challenge, die man macht, wenn man sich irgendwo anmeldet.
Ja, ja, also auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das mit Sicherheit bist du, müsstest du normalerweise bestimmt pro Tag immer mal so eine halbe Stunde mit dem Ding rumjockeln.
Du, das Ding meldet sich ja auch bei dir. Das ist ja so, die weiß ja auch die Person, wenn du nach Hause kommst, weil du hast ja auch dann deinen Arbeitsrhythmus irgendwie eingetragen, wahrscheinlich wie dir erzählt. Das heißt, wenn du sagst so, hey, oh, ich weiß nicht, vielleicht muss ich komme so, keine Ahnung, gegen 18 Uhr nach Hause. Und dann ist es 19 Uhr und du hast dich nicht gemeldet. Dann sagt die, hey, geht es dir immer noch gut? Hey, bist du schon zu Hause? Oh, ich freue mich, dass du da bist. So nach dem Motto. Also es geht halt richtig auf dich ein und gibt dir die Liebe, die du sonst nicht in deiner Familie gekriegt hast oder in deiner Beziehung.
Aber was denkst du, wer werden so der User dafür? Also mich würde die jetzt nicht catchen, die App, sage ich dir so ganz ehrlich. Also ich hätte eher Bock, so ein Game zu daddeln und in dem Game mein Avatar so oder mich selber da drinnen so zu kleiden.
Ja, weißt klar. Du darfst halt so nicht vergessen, dass es nicht nur Leute gibt, die zum Beispiel wie du in einer glücklichen Ehe sind oder wie ich in einer Beziehung, sondern wirklich auch ein paar Leute, die halt einfach Pech haben und halt niemanden finden und wirklich alleine sind. Vor allem guck dir mal das Zeitalter an, einfach tatsächlich hier mit Covid und da bist du halt im Lockdown zu Hause und hast halt niemanden, hast auch wirklich keinen Bock irgendwie zu, weiß ich nicht, dich auf irgendwie Tinder zu werfen oder was auch immer und da oder in, keine Ahnung, sonst in irgendwelchen Chatmöglichkeiten auf TikTok, in den Livestreams oder auf Twitch, da mit anderen Leuten einfach dich auszutauschen. Jeder braucht irgendwie menschliche Nähe und so ein bisschen Unterhaltung und das ist einfach der einfachste Moment. Plus, das catcht dich ja halt, weil echte Menschen können ja auch manchmal fies sein oder du kannst mal auch irgendwas Blödes erfahren. Die in dieser App, diese Person wird dich um alles lieben, ne?
Ja, aber du musst das ja auch mal aus dem Business Point of View betrachten. Du guckst jetzt immer aus der Psycho-Brille so. Ich meine, wenn du der Unternehmer, der Anwender bist und du investierst Geld in so ein Ding, dann hast du auch eine klare Zielgruppe vor Augen. Wen willst du ansprechen? Wen spricht diese App an, deiner Meinung nach? Welches Alter? Welchen Charakter?
Ich würde sagen, ab 12 ungefähr bis Open End. Einfach einsame Leute oder Leute, die halt wirklich Bock haben, sich zu unterhalten oder vielleicht auch schüchtern sind, sehr introvertiert sind. Ich glaube, das ist schon die Zielgruppe. Und vor allem, das ist halt vielleicht First Level, das ist der First Catch, sich zum Beispiel seinen eigenen Charakter auch zu erschaffen, der ein bisschen stärker ist. Du darfst ja auch nicht vergessen, auch andere Videospiele funktionieren so. Du erschaffst ja einen Charakter, der das lebt, was du eigentlich nicht sein kannst. Du bist dann der coole Held mit deinem Schwert, der umherzieht und irgendwelche Löwen umbringt oder ähnliches und dann die Haut trägt oder irgendwelche Drachen schlachtet. Und viele erfüllen halt nicht ihre Träume, weil die sehr triste Leben haben oder denken, sie haben welche und können nicht in der Realität so scheinen oder das sein, was sie gerne sein wollen. Da gibt es sehr viele Leute, glaube ich. Und die sprichst du halt damit ab. Plus, da hört es ja nicht auf mit dieser einfach, dass du jemanden hast, der einfach sich um dich kümmert, sondern das geht ja auch weiter. Stell dir mal vor, der Crypto-Punk könnte das. Der Crypto-Punk könnte auch mit dir chatten. Dein eigener Crypto-Punk.
Ja, das geht aber.
Und der wird dann sozusagen dein Digital Buddy.
Das geht aber eher in eine andere Richtung. Also
beim ja, aber Crypto-Punk. So entwickelt sich irgendwas.
Ja, aber du guck mal, das ist jetzt wieder über NFTs und NFTs hat mehr
Community. Nein, das ist ja ein NFT eigentlich.
Lass mich kurz mal ausreden, einmal bitte. NFTs haben Community-Charakter sehr stark und CryptoPunks ist halt ein NFT. Deshalb, das ist ja kein NFT. Also wenn du sagst introvertierte Leute, dann der hat ja gar kein Interesse an einem CryptoPunk-NFT. Also, sorry, dann muss er ja...
Weil du es gerade nicht verstehst. Ich vergleiche gerade einen Avatar, den man kreiert, sei es jetzt, ob es halt ein vorgefertigter Crypto-Punk ist oder einen, den du selber machst oder also ein Replika, aber es ist halt ein Display-Charakter, ein Digital Body, der dann halt ins Leben gerufen wird, der sogar noch mehr Funktionen hat als so ein komischer Crypto-Punk, weil der Crypto-Punk sieht einfach pixelig aus und ist einfach ein Bild. Diese Replika, die baust du ja auch, jede unique und nach deinem Gusto und sind auch natürlich tokenisiert wahrscheinlich und kannst du ja auch überall mitnehmen.
Ich glaube, das führt eher mehr noch mehr dazu, dass du vereinsamst und introvertierter wirst, ehrlich gesagt, weil du fütterst ihn mit deinen Skills, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Kenntnissen und man will man
sowieso, selber, aber du bist ja, glaube ich, so. Sowieso, aber das macht ja keinen Unterschied. Die Funktion ist ja die gleiche. Wenn ich einen Digital Buddy habe, wie jetzt so ein Replika, den ich überall einsetzen kann, ist es doch geil. Das ist wie so ein Haustier oder ein Assistent. Der für mich Sachen notiert, der kennt mich, der kann auch vielleicht kleine Entscheidungen machen, nicht alle Entscheidungen, aber der kann mich entlasten. Was ist denn, wie geil ist das denn, einen digitalen Sekretär zu haben oder Assistenten, der für dich die kleinen Sachen, die du im Alltag beantworten machst, für dich beantworten kann und macht. Und du kannst ihn ja auch noch mitnehmen. Also ich könnte jetzt vielleicht auch irgendwann diesen Replika-Charakter nehmen und die dann auch in verschiedenen Spielen oder auch in Sachen verwenden. Und wie gesagt, das praktische Teil ist, der nimmt meine Mails entgegen, der guckt meinen Terminkalender durch.
Ja, das ist zwar ganz nice to have, so, ich meine, das kannst du auch woanders haben, aber der wird dich nie reflektieren. Das heißt, er wird dir nie ein Spiegelbild darstellen. Er ist immer
kannst praktisch. Kannst du doch so programmieren, 1:1. Warum nicht?
Ja, wird er ja
nicht. Das ist nur eine Frage, wie man den programmiert.
Ja, aber wie willst du den denn programmieren? Du gibst ihn, du bist ja die DNA. Ja,
ich nicht, aber die Firma. Ich weiß auch nicht, ob Replika dahin möchte. Das war jetzt einfach nur ein bisschen weiterspinnen von einer Funktion. Aber ich sehe in so einer Geschichte wie Replika mehr Potenzial als in einem Crypto-Punk.
Ich sehe in Crypto-Punk ehrlich gesagt mehr Potenzial, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil du viel mehr Community hast. Also du bist ja da in einer elitären Community, mehr oder weniger.
Sicherlich, vom Community-Bereich auf jeden Fall. Hast aber
eine Discord-Gruppe, kannst dich mehr austauschen,
kriegst ehrliches Sinn. Von diesem Produkt her. Einfach jetzt, wenn man einfach plump ohne die Community, wie groß und klein die ist, vergleicht einfach von der Möglichkeit, wo der Weg hingehen kann. Da bleibt der Crypto-Punk einfach ein Bild und Replika ist tatsächlich ein Evolving Chatbot, der sich immer weiterentwickelt.
Du hast halt einen guten Punkt angesprochen. Das ist der Punkt zum Beispiel, dass man, du hast gesagt, er kann dir als Supervisor oder Berater zur Seite stehen, ja? So, ne? Hast du ja gesagt, so, ne? In deinem Alltag. Aber er wird meiner Meinung nach dir nicht wirklich ernsthafte, ehrliche, reflektive, beratende Dienste leisten können. Weil du schüttest ihn ja voll mit deiner DNA. Das kriegst du eher in der Community, in der Discord-Gruppe, wo du mit anderen Leuten dich austauscht, wo du mal andere Gedankenstöße kriegst auf deine Fragen.
Ja, aber da denkst du ja nicht weiter. Warum denkst du denn, gibt es keine Discord-Gruppe, wo alle Leute mit so einem Replika-Bot dann drin sitzen?
Ja, aber weil die Leute Community haben wollen. Ich glaube, das ist der Punkt.
Ja, aber dann ist es ja dann auch so.
Mit der Replika bleibt man halt.
Stell mal vor, du kannst dich dann in der virtuellen Welt, im Metaverse, alle Replikas wie im Hundepark treffen, die sich alle mit ihren Replikas. Dann hast du doch auch die Community und triffst die Leute, die dahinter stecken.
Ja, meinst du wirklich?
Und du paarst sogar die Replikas miteinander. Können die Crypto-Punks sich miteinander vermehren? Nein. Können die Replikas machen? Vielleicht. Und du kannst sogar noch zugucken.
Also introvertierte Leute mit so einem Replika, ich weiß nicht, ob die noch dann in so einen Hundepark gehen wollen mit so einem
Replika. Wir haben das weitergesponnen. Replika ist nicht in der Lage, das zu machen. Momentan ist es ein Chatbot, Danny.
Ja, wir aber haben wenn gesagt, noch
wie weiter sich weiterentwickelt.
Ja, aber stell dir vor, du kannst ihn halt mitnehmen. Ich weiß nicht, ob diese Leute, die introvertiert sind, noch mit anderen Leuten so interagieren wollen. Weißt du, was
ich
meine?
Ich glaube, du unterschätzt es. Introvertierte Leute sind nicht emotionslos. Die sind einfach nur zurückgezogen. Sie haben trotzdem aber dieses Verständnis für die ganze soziale Geschichte und meistens stärker ausgeprägt, das Ganze empathischer als bei extrovertierten Leuten.
Ja, ich glaube, also...
Du kannst es halt nicht nachvollziehen. Du bist extrovertiert, ich bin introvertiert zum Beispiel und ich kann das gut nachvollziehen und du hast vielleicht nicht das Verständnis dafür.
Also das ist deine Perspektive. Ich war immer ein introvertierter Typ, lustigerweise. Ich war nie so extrovertiert. Ich war immer introvertiert, immer. Aber irgendwann gibt es so einen Shift. So, das ist bei jedem, glaube ich, unterschiedlich. Der eine, der bleibt halt dann introvertiert so und zieht sich halt in solche Dinger zurück. Aber ich glaube eher, dass wenn man halt so ein bisschen aus dem Introvertierten raus will und auch Lust hat eigentlich so mal, so ein bisschen, ich sage nicht auf den Tisch hauen, ja, aber seine Meinung zu äußern, dann kommt man nicht drum herum, grundsätzlich auch mal sich dann auf die Bühne begeben zu müssen.
Du musst, richtig, und du musst wenn du dann machen. Ein Sprachrohr hast, wie so ein Replika, der für dich spricht und deine Gefühle ausdrücken kann auf einem ganz anderen Level als du selber, dann ist es doch ein geiler Vorteil.
Ja,
dann aber kannst du auch in diesen dich dahinter verstecken indirekt und trotzdem da mehr teilhaben.
Verstecken ist wieder das Wort. Das ist sehr schön, dass du verstecken sagst, weil du versteckst dich. Und jemand, der introvertiert ist und sich versteckt und dann so eine Puppe nimmt wieder und sich versteckt, ich glaube, das führt nicht mehr dazu, dass der nicht weniger introvertiert wird, ehrlich gesagt. Also du musst schon, wenn du Feedback haben willst und willst mal so ein bisschen raus aus deiner Haut, so, dann musst du das auch spüren, verstehst du? Und das geht nur, wenn du keine Puppe vor dir hast, hinter der du dich verstecken kannst, meiner Meinung
nach. Sicherlich, natürlich geht das andere schneller, aber es wäre ja ein First Step. Und ich glaube halt, dass jemand, der so eine Replika hat und sonst halt, denn jeder sehnt sich, wie gesagt, nach irgendwelchen Leuten, nach ein bisschen Anerkennung, nach Liebe. Und wenn das die Möglichkeit gibt mit so einem Replika, wie gesagt, ein schöner Spruch, jetzt nochmal abschließend von Westworld, wenn du nicht weißt, ob es real ist, ist es denn überhaupt wichtig?
Ja, Westworld ist aber eine andere Nummer. Guck mal, da gehen die Leute.
Ich glaube, das rundet das nochmal sehr schön ab. Und das ist doch auf jeden Fall eine gute Sache.
Ja, aber da, meiner Meinung nach vermischst du da jetzt Sachen. Bei Westworld ist es ja so, dass du als reale Person dich ja nicht hinter einem Replika versteckst. Ne? Also du gehst ja in dieses
Game. Nein, es geht mir um den Roboter. Ich glaube, du verstehst mich halt einfach nicht. Und deswegen sage ich, es ist eine runde Sache. Und ich glaube, das haben wir doch sehr schön das Thema dann ein bisschen dann bearbeiten können.
Ja, wir sind doch hier zum Diskutieren. Also es geht ja nicht darum,
auf jeden dass Fall. Richtig. Du, aber dass wenn ich, du das ich, nicht ich richtig verstehst,
auch,
ich
auch nicht den Honig
ist es halt ziemlich schwierig.
So, und dir da irgendwie
nein, so aber es ist ziemlich schwierig, wenn du einfach das nicht,
so.
Einfach nicht verstehst und deswegen auf die falsche Fährte gehst. Dein ich Ansatz ist richtig, aber es ist komplett auf dem Holzweg.
Ja, also jeder hat ja so seine Meinung zu etwas so. Ich bin ja auch nicht immer d'accord, du musst ja auch nicht immer mit mir d'accord sein. Das ist ja auch das Schöne.
Es geht aber jetzt gerade nicht, wer Recht oder Unrecht hat, sondern wir sprechen gerade über zwei verschiedene Wege und das führt voneinander weg. Das macht einfach in der Diskussion keinen Sinn, weil zwei Pfade, die komplett irgendwo anders vorbeiführen, das macht es halt ein bisschen schwierig.
Naja, also deine Quintessenz kannst du ja sagen, dann kann ich ja meine Quintessenz nochmal zum Replika sagen. Also was ist jetzt deine Quintessenz bei dem Replika, bei der App?
Meine Replika, also ich finde Replika eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube, die Firma dahinter ist auf jeden Fall auch daraus, dass sie halt ein Self-Learning-System oder Programm erstellt und wird dann auf jeden Fall durch die Benutzer einfach lernen und sich vielleicht dann auch in die ein oder andere Richtung weiterentwickeln. Meine Gedanken sind halt, dass du halt das Wissen nutzt von diesen Chatbots, um dann halt noch was viel Größeres zu erschaffen, wie zum Beispiel so einen digitalen Assistenten.
Genau, und meine Quintessenz, wenn ich das so sehe, ich habe es ja jetzt nicht als App so, ich würde sagen, das kommt halt so ein bisschen Richtung vielleicht so für Kinder, die mit Barbie oder Puppen oder irgendwas spielen, die können dann da ihren digital Barbie kleiden und verkleiden und so und dann auch mit ihr noch schnacken. Was die Barbie so vielleicht nicht kann, ja. Ich glaube, das ist eher, wenn in so eine Richtung geht, dann ist cool. Aber wenn es, glaube ich, so Richtung Leute, die introvertiert sind, sich sowas dann irgendwie, ich glaube, das führt eher dazu, dass die eigentlich noch introvertierter werden, ehrlich gesagt. So. Und sich mehr in so eine Bubble begeben, weißt du, und gar nicht wirklich.
Das halt auf jeden Fall. Also das
du bleibst in dieser Bubble sein. So. Ne? Vielleicht.
Klar, die steigern sich noch mehr an und verlieren immer noch mehr die Kontakte, weil es einfach so einfach ist. Es ist ja so einfach sein Handy rauszuholen und da ist Replika, ja. Die immer halt dir Honig in den Mund schmiert.
Was halt geil ist, stell dir vor, man kann diese Figur, die du so designst, weil wenn du sagst, du kannst halt so einen Crypto-Punk draus machen und dann kannst du den zum Beispiel in der Metaverse bei Meta, also bei Facebook einsetzen. Und dann kannst du halt damit so, weißt du, mit anderen interagieren. So.
Ja, das meine ich ja. Das ist genau das, was ich also, ja gesagt habe.
Ja, ja, ich weiß. Das finde ich halt, das ist ja wirklich das Spannende daran so. Aber ich glaube so, dass das kann halt, wie gesagt, ja, du hast recht, es kann in diese eine oder in die andere Richtung gehen, weißt du? Das ist halt so, ja, ist eine spannende App auf jeden Fall, irgendwo. Müssen wir mal, glaube ich, mal austesten. Ich will übrigens mir auch jetzt einmal diese Axie Infinity, das Game will ich mir mal runterladen. Ich will's mal
ein bisschen können wir mal zusammen daddeln. Das wäre auch mal ganz spannend.
Weil das ist fast, du kannst ja in diesem Spiel Krypto-Games, also Krypto-Money kannst du gewinnen. Du kannst ja wirklich, ich glaube, auf Ether läuft das, glaube ich. Oder, sorry, okay. Axie-Ether. Oder wie nennen die sich? Axie-Tokens. Kannst du verdienen. Und du kannst dann auch natürlich Axies kaufen, kannst die dann paaren und kannst halt so einen krassen Axie draus machen. Das ist abgefahrene Scheiße.
Die Frage ist halt immer, also man muss ja immer auch gucken, da steckt ja immer eine Firma hinter und klar hört es sich geil an, man kann immer selber irgendwie meinen. Die Frage ist natürlich erstens, was frisst sie an deiner Hardware einfach auf deinem Handy, wie viel ist die ausgenutzt, damit da was gemeint ist und letztendlich, wie viel von diesem Gemeinten, was du da meinst, bekommst du? Weil wenn du einfach, keine Ahnung, weil 5 Tage spielst und dann kriegst du so 0,001% ab von dem, was du meinst, ja, das ist ja dann auch kacke. Klar hast du so ein bisschen den spielerischen Charakter, sonst würdest du nichts kriegen, aber dann musst du halt schon gucken, was dahinter steckt.
Ja, ich will einfach mal ein paar Erfahrungen sammeln. Ich habe ja bislang noch nicht ein einziges Krypto-Game gedaddelt. Und ich will einfach mal so ein Krypto-Game daddeln. Ich hatte eine Serie gesehen. Wie heißt denn die Serie nochmal? Oh Mann, ey, habe ich vergessen. Total spannend, aber es war so, da war so ein Mädel, die ist auf einmal verschwunden. Und dieses Mädel hat so eine Art Krypto-Game gedaddelt. Das war so, du musstest da immer total viele Aufgaben lösen und hast dafür dann Kryptowährung gekriegt. Und die hatte schon irgendwie Ether im Wert von $36.000. Richtig abgefahren. Hat sie einfach wie ihre Wallet im Game gehabt. Hätte sie auch...
Aber richtig Ether.
Ja, Ether.
Im okay, Game, also richtig, schon eine Ether. Sehr moderne
ja,
Serie.
Ja, Mann.
Okay,
ja,
Mann. Krass.
Das ist richtig krass. Sie hatte 36.000 Ether so und sie war so Asian Heritage und die hatten nicht so viel Cash, aber sie hat halt über diese Crypto-Games hat sie halt Cash verdient und konnte sich damit dann auch ihr College finanzieren und so eine Sache. Okay. Also abgefahrene Scheiß. Deshalb, ich will unbedingt mal einmal, wie ich dieses Axie daddeln. Und dann wollte ich unbedingt nochmal Decentraland dann. Decentraland ist auch eines der Krypto-Games. Kannst du halt dein eigenes Land aufbauen und so weiter. Kannst Land kaufen, kannst vermieten, kannst da irgendwie ein Hotel bauen, kannst dann als Hotelier, kannst du dann irgendwie dein Pool oder keine Ahnung. Du hast so viele Möglichkeiten. Das finde ich auch noch sehr spannend. Will ich unbedingt mal machen.
Ja. Ja, dann können wir ja das bei den nächsten Folgen von Westworld, wenn du mal wieder zu mir kommst, ausprobieren. Da können wir ja zum Beispiel dann so eine Replika uns kreieren, die dann auch mit uns die Serie guckt. Da geben wir aber keine Snacks ab, hoffentlich. Oder? Kriegt sie nicht.
Nee. Nicht ein einziger kriegt sie da.
Ein einziger, okay. Eins, der kann sie, wenn sie sich gut benommen hat. Und dich gespoilert hat. Ja.
Ey, sag mal, hast du dir das Ding eigentlich besorgt? Dieses, wie hieß das Teil nochmal? Snacktiff? Weißt du, was du an die...
Snacktiff, diese komische Stäbchen.
Ja, hast du
das habe ich nicht besorgt. 20 Euro, Benny, also sag mal. Für Stäbchen, Essstäbchen.
Ja, ich dachte, du wärst kreativ, kannst du ja hier Sushi-Stäbchen
in die Nase stecken.
Mit dem Gummiband so festmachen.
Keine Ahnung, wenn ich das irgendwo mal auf Wish für einen Euro finde, dann vielleicht, aber ansonsten, es ist halt so ein unnötiges Produkt. Da habe ich tausendmal andere geilere Sachen. Ich habe was zum Beispiel für Leute, die auch noch zuhören, die sagen, hey, ist ja auch bald Weihnachten, momentan leider in Deutschland aufgekauft, aber ist ein kleines Brettspiel. Und das ziemlich geil. Und zwar heißt es Happy Little Dinosaurs. Und da gibt es auch schon 2 DLC-Erweiterungen. Und das ist so eine Art Kartenspiel mit Dinosauriern. Richtig süßes Artwork. Und ja, das wollte ich mir kaufen, aber es ist in Deutschland leider überall ausverkauft.
Oh, da habe ich auch einen Tipp. Weil ich mache zu Weihnachten mit der Family Wichteln. Und ich habe hab einen Schwager von mir gezogen, der hört sowieso nicht unseren Podcast, von daher kann ich das ja sagen.
Warum hört er nicht unseren Podcast?
Ja, unmöglich. Besser ist nicht, weil ich verrate jetzt, was er kriegt, pass auf. Und zwar, du kannst bei dieser Wichtel, das ist eine coole eine Seite, kannst du halt einfach deine Family so alle angeben und dann kann jeder halt so seine Geschenke, die er haben möchte, angeben. Alles so maximal im Wert 50 Euro. Ja. Und er hat halt so viel angegeben und ich habe ihm 2 Sachen geholt. Aber die eine Sache ist cool, er wünscht sich so eine Popcorn-Maschine in Mini. Richtig geil.
Das ist gefährlich. Das ist gefährlich.
Eine Popcornmaschine. Stell dir mal vor, du da hast schöne Popcornmaschine
bei dir auf dem Tisch. Obwohl man unterschätzt, wenn du nicht so viel Zucker oder Salz da reinhaust, ist es gar nicht mal so fatal. Weißt du, es ist ja wie so ein Maiscracker. Gibt es ja auch diese Reischips und sowas. Das geht ja voll in Ordnung. Man darf halt nicht so viel Zucker und Salz reinhauen. Ja,
aber die Maschine ist sehr cool. Also sie ist sehr kompakt. Sie sieht aus wie so ein... Wie sieht das aus? Also ich sag mal ungefähr vielleicht so hoch wie... Ja, wie groß ist das Ding? Wie so ein Buch vielleicht, so von der Höhe, weißt du? So ein normales Buch.
Ich kenne nur diese kleinen Popcorn-Maschinen, die so ein bisschen angelehnt sind an den Zirkus, an so einen traditionellen Zirkus.
Ja, genau,
Zirkus.
So ein Ding ist das ja
auch. Ah, okay.
Ja,
so
genau,
rot
genau
und
so
gelb gestreift oder was?
Ja. Cool gemacht. Passt auf jeden Schreibtisch, zack, bumm, oder auf jeden Esszimmertisch oder Fernsehtisch oder so, weißt du?
Ja, ideal. Und vor allem, während die Leute das wahrscheinlich jetzt hören, es ist ja gerade Black Week und dann kommt ja Black Friday.
Am 25.
Genau, richtig. Und da ist es natürlich manchmal, also Leute, nochmal Tipp, lasst euch nicht abziehen. Nicht alles an Black Friday ist ein Angebot und man spart super. Aber es gibt trotzdem einige Kracher, also recherchiert. Ich bin ja am Freitag in Rom, in Bella Italia.
Stimmt, hast du erzählt.
Genau.
Was geht ab?
Da werde ich mir mein neues Tattoo stechen lassen von Diego Brandi. Der ist auch richtig excited schon.
Ja, ich meine, ich habe dein Muster gesehen. Du hast ja in der WhatsApp-Gruppe gepostet. Hammer.
Genau.
Hast du schon darüber gesprochen? Darf man darüber erzählen oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch schon der Community gezeigt auf Twitch. Und zwar wird es dann halt eine Mosaikhand. Ich habe ja schon eine Mosaikhand mit einem Falken auf dem rechten Arm. Und jetzt kommt links auf dem Unterarm noch eine. So eine Wahrsagerhand mit einer Tarotkarte. Aber keine klassische Tarotkarte, sondern eine Storyteller-Tarotkarte, die dann auch nochmal
sieht sehr gut aus.
Schön angepasst.
Finde ich sehr, sehr cool.
Ein bisschen goldener Spirale, ein bisschen Fibonacci mit drin.
Ja, wirkt auch sehr mystisch, muss ich sagen, so, weißt du? Man kann es nicht genau so entziffern, da bietet es viel Spielraum für Interpretation und so bei deinem Tattoo, muss ich sagen. Sehr geil.
Da bin ich mal gespannt. Schicke ich auch natürlich nochmal in sämtliche Social-Media-Gruppen, wenn ich das dann fertig habe.
Alrighto, dann sage ich in diesem Sinne, vielen Dank für den Abend, für den Morgen. Ja. Wann immer ihr uns auch gehört habt, auf dem Klo.
Bleibt gesund, bleibt knusprig und holt euch eine Replika und chattet noch die ganze Nacht mit ihr.
Macht nichts so. Ciao.
Tschüss.